Liebe Gemeinde, es ist ungewöhnlich, durch diesen Anlass der Goldenen Hochzeit bin ich wieder einmal unter euch und freue mich, in eure Gesichter sehen zu können. Ich möchte heute in meiner Predigt einen Text wählen, wo es einen bestimmten Anlass in meinem Leben gegeben hat, diesen Text einmal zu untersuchen. Der Text, ich lese auch sehr gern die Übersetzung der Elberfelder Bibel, deshalb der Text daraus genommen, aus Lukas Kapitel 5, die Verse 30 bis 39. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger, nämlich die Jünger Jesu, und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Und da sprach Jesus zu ihnen: Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Er sagte aber ein Gleichnis. Eigentlich müsste Doppelgleichnis dastehen. Niemand schneidet einen Flicken von einem neuen Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er wohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er Alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der Alten ist milde, der Alte ist milde. Ich bin einmal mit dem Auto von Magdeburg nach Chemnitz gefahren, war zu einer Konferenz und dann baten mich zwei junge Leute, ob ich sie mitnehmen könnte. Und bei dieser längeren Autofahrt kommt man ja über alles Mögliche und Unmögliche ins Gespräch. Und da stellte sich heraus, dass der eine Theologie studiert hat und eine Arbeit schreiben musste über neutestamentliche Taufe. Und das Ergebnis war, dass er nichts über Kindertaufe gefunden hat und ist deshalb vom Studium geflogen. Sowas gab's. Und der andere war dann so begeistert, dass er sagte: Also in deine Gemeinde muss ich kommen. Und dann war er kurze Zeit da. Und eines Tages steht er vor mir und sagt: Ich verlasse die Gemeinde, ihr seid ein alter Schlauch. Jesus hat gesagt, neuer Wein in neue Schläuche. Da war ich erstmal ganz schön geplättet. Und das hat mich bewogen, einmal diesen Text gründlich zu untersuchen. Soll das wahr sein, dass Jesus für das Neue ist auf Kosten des Alten? Ist das seine Botschaft, die er rüberbringen wollte? Dividierte Jesus die Generationen? Fragen, die mich bewegt haben. Soll sich die ältere Generation dem Jugendstil beugen? Oder soll die Jugend so werden wie wir Ältere? Versteht ihr diese Fragen, die mich da bewegt haben? Und ich habe nach einer Antwort gesucht. Haben sich nur Neulinge und Neubekehrte zu verändern und wir Alten nicht? Ein junger Bruder und ein älterer Bruder in der Gemeinde kamen sich derart in die Haare, dass ich gesagt habe, hier musst du mal anfangen zu schlichten. Und bin von, es war damals junger Pastor, und bin von dieser Überlegung ausgegangen, der Ältere, der schon 40 Jahre zur Gemeinde gehört hat, von dem kann ich geistliche Reife erwarten, also habe ich ihn zuerst besucht. Und dann erlebe ich etwas. 40 Jahre gehöre ich zur Gemeinde, ich habe das nicht nötig, mich bei dem Jungen zu entschuldigen. Und dann bin ich zu dem Jugendlichen gegangen. Der war einsichtig und hat sich entschuldigt. Seitdem Hochachtung vor der jungen Generation. Aber dann habe ich das Gegenstück erlebt. In einer Vorstandssitzung der Gemeindeleitung geht ein junger Bruder den Älteren in einer Art und Weise an, ich würde sagen, unter der Gürtellinie. Und da steht der ältere Bruder auf, entschuldigt sich bei dem jungen Bruder und er ist zutiefst beschämt. Seitdem habe ich Hochachtung vor den älteren Geschwistern. Merkt ihr, wo ich hinaus will? Die Alten mit den Jungen sollen loben den Namen des Herrn. Jesus denkt in keinster Weise an Generationsgemeinden, sondern alle miteinander stehen wir zusammen, um einen Heiligungsprozess oder geistliche Reife zu erleben. Soweit die Einleitung. Interessant ist für mich, dass diese Geschichte, nicht wie ich das jetzt mache, dass Jesus auf einer Kanzel stand und hat gepredigt. Der stand mitten im Alltag. Und dort haben sich die Dinge abgespielt. Wenn wir hier in der Gemeinde nur fromm spielen und im Alltag die Botschaft nicht leben und weitersagen und in die Spannungen die Liebe Gottes hineinbringen, ist irgendwie ein bisschen verfehltes Christentum. Auf dieses Leben kommt es an. Und da kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sie werfen vor, warum essen und trinken deine Jünger und du mit den Zöllnern und Sündern. Jesus gibt eine klare Antwort, bei der ich nicht lange stehen bleiben möchte. Logisch, ein Kranker braucht den Arzt, nicht ein Gesunder. Ein Gerechter muss nicht zur Buße gerufen werden, sondern einer, der in der Gottesferne lebt, ist logisch. Da geschah in der damaligen Zeit eine Ausgrenzung. Wie kann man nur mit den Leuten umgehen? Zöllner und Sünder. Und da lässt sich Jesus noch einladen zu einer Tischgemeinschaft. Und da gibt's mehrere Beispiele im Neuen Testament. Aber das, was mir noch auffällt, ist der Maßstab, um Glauben zu messen. Fasten. Ein Maßstab, eine Messlatte, die eigentlich ein schlechtes Handwerkzeug ist. Und ich weiß nicht, welche Maßstäbe wir in der Hand haben, um den anderen zu messen. Und dann fällt mir auf, damals gab es schon verschiedene Gruppierungen. Und das ist durch die gesamte Kirchengeschichte hindurchgegangen bis heute. Und ich darf es mal so sagen, zur DDR-Zeit, gell, Brüdergemeinden, Baptistengemeinden, Elimgemeinden, ein buntes Feld. Ich bin der Überzeugung, jeder braucht seine geistliche Heimat. Und die einzelnen Namen sind für mich wie Familiennamen, aber wir stehen zusammen und wir gehören zusammen. Wir haben einen Herrn und eine Bibel. Logisch, ne? Ich bin eingeladen zu einem Pfarrertreffen. Und dann sagt ein Pfarrer so von oben herab zu mir, ja, wir sind die starken Äste an einem Baum und Sie, kleine Gruppe. Ich war ja nicht auf den Kopf gefallen und auf den Mund auch nicht und habe gesagt, na, wissen Sie, dass die Früchte an den kleinen Zweigen hängen? Aber merkt ihr, wie wir einander brauchen? Kleine Zweige, dicke Äste. Das ist ein Bild, das im Neuen Testament öfter vorkommt. Ich habe in einem Dorf evangelisiert. Da hat Gott quasi eine Erweckung geschenkt. Da kamen so viele Leute, dass Kanzel und alles ausgeräumt werden musste. Ich klemmte da auf einem Fenstersims das der Vorraum, das Treppenhaus, alles voll. Und hinterher sprach mich jemand an, ich komme aus der evangelischen Kirche und habe gesehen, wie der Pastor unter der Laterne seine Schäfchen zählt, die hier in diese Evangelisation gekommen sind. War für mich ein Anlass, ihn zu besuchen. Und dann begann das Gespräch. Sie sind eine Sekte. So, haben Sie recht? Aber nur eine kleine, Sie gehören zu einer großen. Da fiel der bald in Ohnmacht. Ich sage, na, was heißt Sekte? Sekte heißt Abspaltung. Die Reformation war die Abspaltung von der katholischen Kirche. Da guckte er und dann kamen wir wirklich übereins. Und da müsst ihr euch vorstellen, er hat dann zum Schluss gesagt, ist doch so eng bei Ihnen, ich stelle Ihnen meine Kirche zur Verfügung. War doch super, ne? Und deshalb, ich bin gerne hier, wenn auch selten. Aber eure Gemeinde hat es geschafft, dass zwei Gruppierungen zusammengingen. Das ist ein Wert. Das ist ein Schatz. Das ist ein Vorbild. Bleibt dabei. Baut es aus. Es ist möglich, wenn von der Versöhnung gesprochen wird, dass sie auch gelebt und erlebt wird. Eindeutig klar. Ich muss mal ein bisschen schneller machen, ich werde konzentrierter sprechen. Verdünnen könnt ihr es euch dann zu Hause, ne? Gut. Pharisäer waren in die Gesetzlichkeit gerutscht. Schlimm. Du musst, du darfst nicht. Tonart, die eigentlich nicht in die Gemeinde gehört. In die Gemeinde gehört Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Aber keine Moralpredigt. Das ist wichtig. Die Johannesjünger, die werden so als Beispiel mit rangezogen. Die fasten doch auch. Denen begegnet man in Apostelgeschichte 19 wieder. Und an ihnen sind die geistlichen Aufbrüche vorübergegangen. Habt ihr gehört, dass Gott seinen Geist gegeben hat? Nichts haben wir gehört davon. Lest mal nach, Apostelgeschichte 19. Man kann an geistlichen Aufbrüchen vorbeileben, obwohl man denkt, wir sind die Richtigen. Wenn Einbildung zur einzigen Weiterbildung wird, hört jede geistliche Bildung auf. Und dann kommt diese kritische Fastenfrage. Warum? Und da gibt Jesus eine doppelte Antwort. Fasten? Um des Fastens willen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine falsche Betonung. Das geht in Richtung Werkgerechtigkeit, Leistungschristentum und dann einen Aushang haben. Das tun wir. Und wer abweicht, muss korrigiert werden. Jesus, wir stellen dich zur Rede. Und er redet. Und er gibt eine doppelte Antwort. Das finde ich so schön. Und Jesus sprach zu ihnen, könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei euch ist? Es kommen Tage, da, wenn der Bräutigam auf brutale Art und Weise weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie meine Jünger fasten. Nun sind wir, ich will das mal ganz praktisch machen, meine Frau und ich eingeladen zum Mittagessen bei Maria und Eberhard. Und dann bin ich gespannt, wenn wir dann alle an diesen gedeckten Tafeln Essensprophetie nach allen Richtungen sitzen werden und dann kommt das Ehepaar rein und der Eberhard sagt, heute machen wir etwas ganz Besonderes. Wir werden fasten. Jesus hat Humor. Ist so interessant. Wenn der Bräutigam da ist, und das wäre ein theologisches Thema für sich, warum die Braut nicht erwähnt ist, darauf gehe ich aber jetzt nicht ein. Aber wenn der Bräutigam da ist, wisst ihr, was das bedeutet? Wir brauchen, oder damals die Jünger, die brauchten nicht mehr fasten und beten und schreien. Gott, sende doch endlich den Messias, den du verheißen hast. Er war da. Er ist gekommen. Er lädt zu Tisch. Das ist doch unmöglich. Leute, er ist da, der Gesandte und Verheißene und der Gesalbte des lebendigen Gottes. Wenn ihr das Neue Testament lest, macht mal in den Gedanken, immer wenn ihr Christus lest, das hebräische Wort Messias hinein. Ich bin in Jerusalem. Und dann sagt mir ein messianischer Jude, naja, wir nennen uns nicht Christen. Dann sage ich zu ihm, aber das weißt du doch, dass das griechische Wort Christus vom Hebräischen abgeleitet ist und auch Gesalbter heißt. Guckt er erst einmal. Sage ich, wir sind doch Brüder. Wir gehören doch zusammen. Ein Herr, der gekommen ist und hat uns alle gerufen mit Namen. Was ganz Großartiges. Aber nun macht sich Jesus nicht lustig über die Fastenfrage, sondern sagt, es werden aber Tage kommen. Ich habe mal nur eine Stelle aus den Abschiedsreden Jesu vom Weinen. Wir kennen andere Bibelstellen. Haben sie zum Beispiel mich verfolgt, werdet ihr verschont bleiben. gibt's nicht. Was ihm widerfuhr, widerfährt bis in unsere heutige Zeit und das in zunehmender Potenz, Christenverfolgung in der Welt. Wie viel Tränen da geweint werden, wie viel Familien auseinandergerissen werden. Danken wir Gott auf den Knien. Und jetzt sage ich es vorsichtig, dass es bei uns noch nicht ist. Die deutsche Christenverfolgung ist raffinierter, nicht brutaler. Aber gut, könnt darüber nachdenken. Gibt vieles darüber nachzudenken. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Und jetzt übersetze ich mal diesen Text in der Fortsetzung ganz anders. Haben Sie mein Wort bespitzelt, werden Sie auch euer Wort bespitzeln. Das Wort beobachten hat einen positiven und eine negative Bedeutung. Und im Textzusammenhang müsste man eigentlich so übersetzen. Aber gut. Aber Jesus macht jetzt keinen Punkt und sagt, ihr könnt dann nach Hause gehen, Diskussion zu Ende auf der Straße. Nein, er möchte ja eine Botschaft vermitteln und bringt ein Doppelgleichnis. Und jetzt möchte ich mich mal an die Schwestern wenden. Mütter, die Kinder haben, ein Kind fällt hin, zerreißt sich die Hose und dann sagt die Mutter, weißt du, ich habe eine neue Hose und da schneide ich einen Flicken raus und dann werde ich deine Hose flicken. Wie sagt Jesus? Niemand ist so dumm. Das macht doch keiner. Und bezieht das dann auf den Glauben. Ist doch schön geflickt, die Hose, ne? Da sieht man wenigstens eine geflickte Hose. Ich habe was dagegen, dass man mit zerrissenen Jeans auf der Kanzel steht, gehört sich einfach nicht. Das ist schon Verletzung des Anstandes. Aber meine Devise ist, das Beste ist gerade gut genug für Jesus. Ich schaue sehr gern an, sogar ein junger Mann mit Schlips. Also nicht, dass ich generell für Schlips bin. Gell? Das ist sowieso die Zeit, die mehr und mehr dafür geht. Gut, niemand macht das. Bitte auch nicht in der Glaubensfrage. Es gibt kein oder soll kein Flickwerk geben. Flickwerk hieße, das alte Leben für Gott salonfähig machen zu wollen. Da ist Gott ganz radikal. Altes Leben gehört in den Tod. Nimm dein Kreuz auf dich. Das ist Todesurteil, nicht Lasten tragen. Nein. Christsein heißt nicht, kosmetisch etwas zu frisieren. Gott ist radikal. Zu mir kommt ein Bruder und sagt, mich musst du nehmen, wie ich bin. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Gell? Ich habe nur gesagt, das ist für mich frommer Atheismus. Denn Jesus sagt, ich mache alles und jeden neu. Bei ihm gibt's keine hoffnungslosen Fälle. Da bleibt keiner, wie er ist. Weil Gott mit uns, mit jedem persönlich, ein Ziel hat, geistlich reif zu werden. Das ist was ganz Tolles. Aber jetzt komme ich zu dem Höhepunkt der Geschichte. Er sagt ein zweites Bild. Und da muss ich zunächst die Übersetzungen korrigieren. Entschuldigt, aber im griechischen Text steht nicht Schlauch. Da steht ein griechisches Wort, Askos, und Askos heißt abgezogene Tierhaut. Die richtige Übersetzung wäre ein Tierbalg. Dann habe ich ein Erlebnis gemacht, als ich durch Jordanien gefahren bin, wollte nach Petra, ist sicher manchen bekannt, dass er auch diese Reise gemacht hat. Und unterwegs sehe ich ein kleines Ackerfeld, ein sehr dürftiges Bäumchen und dann wie einer mit einem Gaul da die Erde aufgerissen hat. Und dann blieb er stehen, ging an den Baum und was sehe ich da? Eine Tierhaut, in die Wasser gefüllt war. Und er machte und nahm dann einen Schluck und hängte das dann verschlossen wieder an den Baum. Das wurde mir zur Predigt. Wisst ihr, was ich da gesehen habe? Die Konturen eines Lammes. Gemeinde muss die Konturen des Lammes widerspiegeln. Ich habe einmal einen Versuch beobachten können, wo mit einer Spezialkamera mit Lasertechnik auf eine Glasscheibe eine Häuserfront fotografiert worden ist. Glasklares Foto. Und wisst ihr, was der, der den Versuch startete, gemacht hat? Hat die Scheibe dann auf den Boden geschmissen und nahm ein einzelnes Splitterstück und zeigte es. Darauf war das gesamte Bild zu sehen. Fragt mich nicht, ich kann das nicht erklären. Aber wieder war es eine Predigt. Jeder Einzelne soll den ganzen Christus widerspiegeln. Das sind Herausforderungen. Ein Tierbalg. Konturen des Lammes. Warum wir existieren hier, da ist Jesus dran schuld. Aber das ist eine positive Schuld. Er ist Begründer und Erfinder der Gemeinde Gottes. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Bitte anschnallen jetzt. Deshalb braucht sich in der Gemeinde keiner mehr behaupten. Der Platz ist schon besetzt. Aber wie oft kommt das in Sitzungen, in Konflikten des Lebens vor? Brüder und Schwestern, wir sind berufen, Christus wiederzuspiegeln. Gegen unsere Natur. Was Gott uns da zumutet, ist nicht einfach. Neuer Wein, über dieses Stichwort bin ich gestolpert. Neuer Wein muss eingebracht werden, muss geerntet werden. Das war noch das vorhergehende Bild. Kein Flickwerk für den Glauben, Konturen des Lammes und Ernte muss eingebracht werden. Ist logisch. Gemeinde Jesu hat eine doppelte Aufgabe, evangelisieren, nach außen wirken. Ihr wollt nach außen ein Kreuz jetzt anbringen, das ist schon ein erster Schritt. Aber das ist nicht das Eigentliche. Jeder persönlich. Als ich Christ wurde, wurde mir gesagt, jeder Christ ist ein Knopflochmissionar. Das heißt, ganz persönliches Zeugnis. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, habe ich mir dann so einen Stapel Traktate kommen lassen, Vorher habe ich im Zug, in der Kleinbahn, die mich zur Arbeitsstelle brachte, mit anderen Skat gespielt. Dann habe ich mich bekehrt. Die erste Handlung war, die Dinger zu verbrennen und diese Traktate zu bestellen. Und dann bin ich wie ein Schaffner durch den Zug gegangen und habe diese Traktate verteilt. Drucken konnte man damals nicht, dann habe ich mich hingesetzt in meinem Dorf und habe Einladungen geschrieben und bin zum Gastwirt gegangen, ob ich nicht mal den Saal kriegen könnte. Und habe dann die Leute eingeladen und habe einen Evangelisten eingeladen. Der Saal war voll. Gut, damals war nach dem Krieg noch ein anderer Hunger da. Aber beten wir wieder darum. Ich will nicht, dass wir das nachmachen in dem Sinne, aber dass Gott uns Ideen geben kann. Die Ernte muss eingebracht werden. Die ist reif. Aber so wenige Mitarbeiter. Das ist das, was Jesus hier sehr deutlich sagt. Bitte, und dann möchte ich gern, dass jeder Einzelne in der Gemeinde in dieser Art und Weise ein Mitarbeiter ist. Es gibt kein passives Christentum. Und Handarbeit ist gefragt. Persönliche Beziehung knüpfen. Vorleben. Das ist was Gewaltiges, etwas Schönes. Und seht, die zweite Aufgabe der Gemeinde ist, wenn neue in die Gemeinde hineinkommen, sollen sie einen Reifeprozess erleben. Und dieser Reifeprozess ist ein Gärungsprozess. Wer wünscht sich nicht Erweckung? Aber bedenken wir, wenn Erweckung käme, hätten wir alle Probleme der Welt in unserer Gemeinde und müssten das bewältigen. Gott sei Dank, dass Gott alles zur Verfügung stellt, damit das geschehen kann. Und Jesus hält sich nicht mit einem Wort an diesen spannungsvollen Gärungsprozess auf. Ist doch auch interessant. Sondern er sagt, das ist ein Reifeprozess. Am Ende wird aus Saft Wein, aus einem Minderprodukt ein wertvolles Produkt, aus etwas, was nicht dauerhaft Bestand hat, wird ein dauerhafter Bestand. In Portugal stand ich vor einer Portweinflasche aus dem 16. Jahrhundert. Und garantiert, der schmeckt milde. Ja. Warum zerreißt ein Tierbalg nicht, wenn solche Spannungen in der Gemeinde ablaufen? Ganz einfach von der Tierhaut zu erklären. Da sind ganz feine Poren drin, die den Dampf ableiten. Die Spannung, ohne dass inhaltlich etwas verloren geht. Ist das nicht großartig? Das ist das Bild, das Jesus hier gebraucht. Was wir brauchen, ist eine geistliche Elastizität bis in die Gemeinde und vor allen Dingen in der Gemeindeleitung. Wir brauchen Väter und Mütter, nicht Zuchtmeister, dass Menschen reifen können in der Gemeinde. Aber jetzt möchte ich zum Schluss die Antwort geben. Gibt es einen Hinweis, dass der junge Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe, nicht recht hat, in dem Text? Entschuldigt, dass ich wieder auf den griechischen Grundtext komme. Wenn Jesus sagt, neuer Wein in neuen Tierbalg, benutzt er zwei verschiedene Worte für neu. Das hat mich erstmal geschockt. Das kann man ins Deutsche nicht übersetzen. Das kann man nur erklären. neu, absolut neu, die Neubekehrten. Neos. Aber beim zweiten Begriff, beim Tierbalg, benutzt Jesus Kainos. Und dieses Wort heißt auch erneuert. Interessant. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute waren damals nicht reich, die konnten nicht bei jeder Traubenernte x Schafe schlachten, um einen neuen Tierbalg dann zu haben, sondern sie präparierten den Tierbalg, den alten Tierbalg, die alte Haut. Ihr versteht diese Doppelbedeutung meiner Aussage an dieser Stelle. Er wurde aufgetrennt, wenn der Prozess fertig war. Die Haut wurde von innen, von dem angesetzten Schlamm beseitigt, ausgeschabt. Wenn Gott uns alt manchmal vornimmt, tut manchmal weh, aber Gott hat ein wunderbares Ziel. Wisst ihr, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind und sagen, Gott, du hast mich so geschmeidig gemacht, dass so und so viele Menschen geistlich reif geworden sind, dann haben wir unseren Lebenssinn erreicht. Das ist was ganz Großes, das ist was Kostbares. Und nachdem aufgetrennt worden ist, ausgeschabt, dann wurde mit Sodasalz und Alaunstein diese Haut ausgerieben. Dann wurde sie neu gespannt, damit sie auch wieder in der richtigen Größe ist und nicht sich zusammenschrumpelt. Falten kriegen wir mit dem Alter sowieso, ne? Gott faltet uns zusammen, hat es leichter, uns dann in den Himmel zu bringen. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint. Dann wird er aufgespannt. Seht ihr in der Mitte so einen Tierbalg, wo dann wieder ein neuer Prozess beginnen kann. Meine Frage ist, wer von uns, Väter und Mütter, hält seine Haut hin, lässt sich neu präparieren, damit Menschen geistlich reif werden? Echte Herausforderung. Merkt ihr, was Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern und Johannesjüngern und seinen eigenen Jüngern sagen wollte? Diese geistlichen Prozesse sind das Wichtigste im Leben einer Gemeinde und im Leben des Einzelnen. Dann bekommen wir die Konturen des Lammes. Ein junger Mann kam mit seinem Leben nicht zurecht. Dann habe ich gesagt, weißt du, wann musst du zur Arbeit? 7 muss er da sein. So treffen wir uns früh 6, einige Wochen lang. Dann habe ich mit ihm gebetet und ihn gesegnet. Kürzlich traf ich ihn in einer Gemeinde wieder als ein gestandener Christ. Es lohnt sich, deine Haut hinzuhalten. Ich musste einmal einen Bruder des Ehebruchs überführen. Aus Rache dafür hat er einen Prozess angestrebt und ein Disziplinarverfahren bei der Bundesleitung. Und da habe ich natürlich alle Argumente und Belege gesammelt. Und dann sprach Gott zu mir, verbrenn das Zeug, sei still, ich werde für dich streiten. Kennen wir doch dieses Bibelwort, ne? 4 Wochen später kam er und hat Buße getan. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich war als Rentner in Berlin, habe eine Predigt gehalten über die Liebe Ach, ein schönes Thema. Stehe dann am Ausgang und verabschiede die Leute. Und dann kommt ein älterer Herr auf mich zu, schaut mir in die Augen und knallt mir rechts und links eine Ohrfeige runter. Und dann steht er noch da und sagt, ich wollte mal probieren, wie das mit der Liebe bei dir aussieht. Ich habe ihn gesegnet im Namen Jesu, der gesagt hat, wenn du eins auf die rechte Wange prangst, halte auch die linke da. Das ist ein Wort für Rechtshänder. Wisst ihr, auf die rechte Wange gegenüber kann man nur die Rückhand nehmen. Und die Rückhand damals, um einen Schlag auszuführen, war eine Form größter Verachtung. Dann halte die andere Wange auch noch hin. Jesus ließ sich schlagen, martern. Da kam keine Wut, keine Ohnmachtskraftworte über seine Lippen, sondern Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das Schlusswort sagt Jesus, alter Wein ist milder, junger Wein ist wilder. Ich war auch mal wild, aber ich möchte jetzt geistlich reifer Vater sein. Meine Frau und ich haben uns entschieden, was wir noch leben, wollen wir leben als Ermutiger, nicht als Kritiker vom Amt. Gott segne uns. Amen.